HR Info. Das Interview.
Mit Heidi Radwilas und Christopher Plass. Er ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in der Gewerkschaftslandschaft. Stefan Körzel. Viele Jahre an der Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Hessen-Thüringen aktiv und seit gut einem Jahr als geschäftsführender DGB-Bundesvorstand in Berlin. Gemeinsam mit Christopher Plass als hr-info-Landtagskorrespondent verfolgt er seit Jahren die Arbeit des DGB auf landespolitischer Ebene, habe ich mich mit Stefan Körzel in Frankfurt getroffen. Was uns interessiert? In wenigen Tagen, am 1. Mai, feiern sich die Gewerkschaften wieder als mächtige Arbeiterbewegung. Doch wie steht es eigentlich um die Macht der Gewerkschaften? Vor dem Hintergrund, dass Erfolge wie der Mindestlohn schon wieder ausgehöhlt werden, kaum dass sie durchgesetzt sind. Über Macht und Ohnmacht der Gewerkschaften und warum er im Streit um den Mindestlohn keine Ruhe geben wird, Stefan Körzel in HR Info, das Interview.
Herr Körzel, Sie sind ja in Hessen bekannt wie ein bunter Hund, das darf man so sagen, das ist auch nicht despektierlich gemeint. 12 Jahre waren Sie Landeschef des DGB hier in Hessen und dann plötzlich der Wechsel nach Berlin. Nun ist ja Lobbying hier schon Ihr Geschäft gewesen in der Landespolitik oder auch in der Vernetzung mit den Verbänden. Jetzt das Ganze hauptamtlich sozusagen auf der ersten Liga-Ebene. Wie anders fühlt sich das an, plötzlich in Berlin im Zentrum der Macht arbeiten zu müssen und ja auch den Kopf hinhalten zu müssen?
Ja, es gibt einige Mechanismen, die in Berlin durchaus anders sind. Es wird noch mehr versucht, sich zu organisieren dahingehend, dass man sich zum Beispiel auch bei einer großen Koalition nicht unbedingt wehtut. Und das muss man erstmal versuchen zu verstehen, wie die Mechanismen dort laufen. Und dann heißt es aber, die gleiche Arbeit zu machen wie hier, nur halt auf der Bundesebene.
Kommt Ihnen das künstlicher vor insgesamt, wenn Sie sich so ein bisschen an das heimatliche Hessen erinnern? Und da ist ja der Umgang miteinander manchmal etwas hemdsärmlicher, auch manchmal sogar ein bisschen kumpelhaft. Plötzlich kommt man ins Raumschiff Berlin.
Nun, das Hemdsärmliche liegt mir ja erstmal, auch das andere. Aber durchaus ist es doch so, dass ich das Gefühl habe, in Berlin ist das schon wie so eine Käseglocke. Und es fehlt manchmal die Nähe zu dem, was einfach auch draußen passiert.
Sie hatten jetzt eben gerade gesagt, herrschen andere Mechanismen in Berlin, die Sie erstmal durchdringen mussten. Können Sie dann ein Beispiel nennen?
Nun, wenn Sie eine große Koalition haben, wird ja darauf geachtet, wer organisiert was. Und das ist dann schon etwas anderes, das zu durchdringen. Wie funktionieren diese Netzwerke dort auch? Und da muss ich auch sagen, ich bin da auch noch in der Phase, wo ich mir das versuch auch anzueignen. Aber das ist halt etwas anders wie hier.
Man sagt ja, Berlin ist auch so ein bisschen Schlangengrube. Es ist schwieriger, sich auch da im politischen Bereich zu bewegen. Man weiß auch nicht genau, wie man eigentlich vertrauen kann. Gab es schon mal eine Situation für Sie, wo Sie gesagt haben, oh, jetzt habe ich möglicherweise einen kleinen Fehler gemacht, weil ich mich zu offen, zu freundlich auch präsentiert habe?
Nein, das habe ich bisher noch nicht gemacht, weil ich glaube, man muss versuchen, mit den Menschen umzugehen. Man kann ihnen immer nur bis vor den Kopf schauen, das ist so. Aber die Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, dass die Gespräche, die ich auch vertraulich führen wollte, die sind auch vertraulich geblieben. Das lässt sich nie ausschließen, dass dort was durchsickert. Aber da habe ich auch sehr angenehme Gesprächsatmosphären erlebt. Und es gibt auch welche, die von vornherein sagen, nein, ich will das gar nicht.
Das hört sich jetzt so ein bisschen an, das Leben ist ein Ponyhof. Das glaube ich Ihnen ehrlich gesagt nicht so ganz mit Berlin. Sie waren doch bestimmt schon mal enttäuscht und haben gesagt, mein Gott, da hat mir jetzt jemand richtig einen reingewirkt, damit habe ich nicht gerechnet.
Ja, natürlich, aber das ist doch, glaube ich, selbstverständlich, wenn man sich bewegt in diesen Kreisen, nicht weil es die Bundeskreise sind, sondern dort, wo Politik gemacht wird, dass es dort auch Enttäuschungen gibt, dass es Zusagen gibt, wo man anschließend feststellt, naja, so ganz wie sie gemacht worden ist, ist sie jetzt nicht eingehalten worden.
Was sind denn so die härtesten Bandagen, die Sie bis jetzt in Berlin mal anziehen mussten oder sich anschneiden mussten, damit Sie das bekommen, was Sie möchten?
Naja, das hat man jetzt gerade aktuell zum Thema Mindestlohn. Da muss man jetzt schon auch hart darum kämpfen, dass es keine Veränderungen gibt. Weil jetzt treten die auf den Plan, die den Frieden mit dem Mindestlohn nicht gemacht haben.
Auf das Thema kommen wir gleich noch. Mir ging es eher so darum, sozusagen, was haben Sie denen gesagt? Haben Sie da auch mal angerufen bei einem Gegner sozusagen und haben gesagt, so geht das nicht, nicht mit mir? Oder was haben Sie gemacht?
Ja, natürlich, da wird man auch mal laut am Telefon. Ich glaube, wenn man in so einer Beziehung dann ist, dann kann man auch mal schimpfen am Telefon und mal Sachen sagen, die man so nicht sagt. Wenn man sich wieder sieht, muss man wieder miteinander umgehen.
Sie haben eben gesagt, man kann den Menschen nur sozusagen auf den Kopf schauen. Man kann auch sozusagen von oben auf den Kopf schauen. Sie sind gute 2 Meter. Die Kanzlerin vielleicht, ich sag mal 1,70, wenn es hochkommt. Wie waren denn bisher die Kontakte mit Angela Merkel? Stichwort auch Mindestlohn, da haben Sie ja schon darauf hingewiesen. Das ist jetzt ein Thema, wo sich beide Seiten irgendwie bewähren müssen. Aber Wie ist der Umgang mit der Kanzlerin professionell? Geht da auch ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, ja, vertrauensbildende Maßnahmen?
Nein, also wenn man ihr direkt begegnet, ist das schon jemand, der sehr umgänglich ist. Aber Sie haben ja gefragt, was sind zum Beispiel Enttäuschungen? Das habe ich auch nochmal mit einem Brief ihr gegenüber deutlich gemacht. Sie hat uns in einer gemeinsamen Sitzung mit dem DGB-Bundesvorstand und dem CDU-Präsidium zugesagt, dass jetzt erstmal ein halbes Jahr geschaut wird, wie der Mindestlohn läuft. Und dann kommt die Aschermittwochsrede in ihrem Heimatwahlkreis. Ich weiß, Aschermittwoch ist ja auch immer verbunden mit Alkohol. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber da hat die Kanzlerin dann verkündet, dass die Überprüfung nach Ostern läuft. Und das ist kein halbes Jahr. Wir haben jetzt gerade einmal 100 Tage seit Einführung des Mindestlohns. Und jetzt wird etwas vorgezogen, wo man noch gar nicht sicher sagen kann, wie entwickelt sich das. Also das ist durchaus eine Enttäuschung. Zu sagen, wir machen das im Sommer und dann zieht man es aber um gut über zwei Monate vor.
Haben Sie vielleicht da auch mal das Gefühl, dass Sie in der Kommunikation oder in der Arbeit mit der Kanzlerin dann vielleicht auch vom DGB her versagt haben oder persönlich was anders hätten machen können, weil Sie sich nicht so durchsetzen konnten mit Ihren Ansichten?
Sehen Sie, das war eine Runde, wo das Präsidium der Union zusammengesessen hat mit der Bundeskanzlerin und Herrn Schäuble und einigen anderen Bundesministern. Auf der anderen Seite haben die Führungsspitzen aller bundesdeutschen Gewerkschaften gesessen. Ich glaube, wenn jemand dort so eine Zusage macht und sagt, wir warten jetzt erstmal ein halbes Jahr, dann kann man das, glaube ich, in der Frage des Mindestlohns von einem anderen Auditorium nicht machen. Und dann ist es natürlich enttäuschend, wenn kurz danach gesagt wird, wir ziehen das jetzt auf Ostern vor und nach Ostern. Kurz nach Ostern vor.
Kurze Frage, kurze Antwort. Spielt Frau Merkel in dieser Frage ein bisschen falsch, trickst sie?
Das weiß ich nicht, aber ich denke, sie ist von einigen und vor allem hier von der CSU getriebene. Das ist die Geschichte, die wir ja ständig aus Bayern hören, auch sehr unterschiedlich. Die einen, die betrügen, sollen fliegen, das muss man mal sagen. Und diejenigen, die beim Mindestlohn bescheißen, sagt Frau Aigner, die tun das halt, die betrügen halt. Da sieht man, wie unterschiedlich eigentlich diese Partei CSU, die eigentlich für Law and Order steht, da umgeht, wenn es um Arbeitsverhältnisse geht.
Vielleicht noch als eine letzte Frage zu dem Komplex. Wenn Sie an Machtstrukturen in Berlin denken, was glauben Sie, wie setzen Sie sich da am besten durch? Wenn Sie eben die besten Kontakte zu Kanzler und Co. und Ministern halten oder wenn Sie im Grunde genommen auf Ministerebene dann auf der Arbeitsebene dann zusammenarbeiten, stetig?
Nein, das ist das eine, das Gespräch mit der Kanzlerin, das wir führen als Gewerkschaften. Das andere ist das Gespräch mit Ministern und mit Staatssekretären. Aber Sie müssen ja sehen, abstimmen tut am Ende der Bundestag, wenn es um Gesetze geht. Und deswegen ist es natürlich auch sehr wichtig, mit Abgeordneten in Kontakt zu sein und dann aber auch mit Abgeordneten von allen Parteien für die Positionen der Gewerkschaften zu werben. Und das mache ich auch sehr aktiv. Und sonst würde es nicht funktionieren, das nur mit Ministern zu regeln.
Wenn Sie an die Stellung der Gewerkschaften denken in Berlin, haben Sie da eher das Gefühl, die Gewerkschaften sind dort mächtig oder ohnmächtig?
Nein, die sind nicht ohnmächtig. Also sehen Sie mal, in dieser Regierungskoalition ging es ja nicht nur um den Mindestlohn. Wir reden jetzt über Lohngleichheit. Wir reden über die Rente mit 63. Wir reden über die Frage, wie sieht es aus mit der Gleichberechtigung beziehungsweise der Vertretung von Frauen in Vorständen und in den Aufsichtsräten. Das sind doch urgewerkschaftliche Themen. Und dann von Ohnmacht, dann kann man, glaube ich, nicht von Ohnmacht sprechen.
Da bleiben wir noch mal dran. Sie hören HR Info, das Interview mit Heidi Reit. Wielers, Christopher Plass und unser Gast ist Stefan Körzel aus dem DGB-Bundesvorstand. Mindestlohn, großes Thema, auch gerade in diesen Tagen. Am 23. April gibt es ja einen Koalitionsausschuss, der mit Spannung erwartet wird, weil es letztlich darum gehen wird, gibt es eventuell noch Abänderungen am vorliegenden Paket. Es ist ja die Erfüllung einer gewerkschaftlichen Forderung und man hat den Eindruck, so peu à peu soll ja doch das eine oder andere weggeschnitten werden. Enttäuscht Sie das auch? Ich hatte eben den Eindruck, Sie sind ein bisschen auch erbost darüber, dass im Grunde genommen diese Diskussion jetzt schon wieder geführt wird. Das legt natürlich die Frage nahe, sind da vielleicht die Gewerkschaften tatsächlich einfach ein bisschen ja auch schwach in der Argumentation, auch gegenüber gerade der Regierungspartei CDU?
Also natürlich ärgert man sich, wenn ein solches zentrales Projekt nach wenigen Tagen so in die Debatte kommt, wie das von Teilen der Arbeitgeber und Teilen der Union auch gemacht wird. Aber das war zu erwarten, dass diejenigen, die den Mindestlohn nicht wollten, jetzt nochmal groß auffahren. Aber das, was wir im Moment erleben, ist, dass wir darüber reden, begleitende Gesetze möglicherweise zu ändern. Aber ans Mindestlohngesetz, glaube ich, will niemand. Und ich bin natürlich enttäuscht von der Kanzlerin, das habe ich eben gesagt. Mhm. Ich finde, sie sollte sich auch um das ein oder andere kümmern. In Mecklenburg-Vorpommern hat gerade die Bundesagentur Betrugsfälle aufgedeckt von Menschen, die jetzt eigentlich durch Zahlung des Mindestlohns als Aufstocker abgemeldet werden mussten. Und dort zahlen die Arbeitgeber nach wie vor nicht den richtigen Lohn und die Menschen bleiben Aufstocker. Das bezahlt die Allgemeinheit. Da muss sich die Kanzlerin.
Das ist wohlgemerkt Ihr Wahlkreis, ja?
Das ist da oben Ihr Wahlkreis. Darum muss sich die Kanzlerin kümmern, dass die Arbeitgeber, und das sind ja nur ganz wenige, das in Prozentzahlen, die der Meinung sind, sie müssten sich nicht daran halten. Da würde ich viel mehr Appelle von ihr erwarten. Wir haben Erfahrungen gemacht an unserer Mindestlohn-Hotline, was Umgehungstatbestände sind. Die hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht erträumt, das will ich ausdrücklich sagen.
Sie haben jetzt gesagt, Sie sind enttäuscht von der Kanzlerin, aber die Kanzlerin macht das ja nicht alles alleine. Es wird da in einer Koalition regiert, da sind auch maßgeblich SPD-Kollegen, Ihre Kollegen mit dabei, denn Sie sind ja auch SPD-Mitglied. Sind Sie von denen enttäuscht? Sind Sie beispielsweise von Frau Nahles enttäuscht, dass die da nicht irgendwie sich stärker gemacht hat für die entsprechenden Mindestlohngeschichten?
Also ich will das ausdrücklich sagen, von Andrea Nahles bin ich in der Frage nicht enttäuscht, weil sie hält da klare Linie. Wir kommen jetzt auch gerade aus Branchendialogen, die wir geführt haben in den letzten Wochen im Bundesarbeitsministerium mit den Arbeitgebern. Und da muss man deutlich sagen, die Linie des Bundesarbeitsministeriums ist klar. Keine Veränderung beim Mindestlohngesetz. Das ist dann bei einem solchen großen Gesetz und einem Gesetz, das für so viele Menschen wirkt, rumpelt und auch scheuert und auch mal kratzt, das ist doch selbstverständlich. Aber sehen Sie, die Taxifahrer haben sich das erste Vierteljahr aufgeregt. Letzte Woche laufen DPA-Meldungen, dass sich das mittlerweile eingeschliffen hat, dass die Umsätze stimmen und die Fahrgäste nicht.
Hotelgaststättengewerbe sind nach wie vor ein bisschen betroffen.
Na, der Taxiverband hat da schon was anderes gesagt. Er hat gesagt, die Fahrgastzahlen sind nicht zurückgegangen.
Mhm. Ich rede ja von Hotels.
Ja, aber sehen Sie, wenn eine Branche, wo sehr wenig Unternehmen an Tarifverträge gebunden sind, Tarifverträge nicht abgeschlossen worden sind, auf der Arbeitgeberseite nicht die Macht entwickelt, mit der NGG, mit der betreffenden Gewerkschaft einen Tarifvertrag abzuschließen, wie es zum Beispiel die Landwirtschaft geschafft hat, dann muss sie sich auch damit zufrieden geben, dass das Gesetz jetzt für sie wirkt.
Ich würde ganz gerne nochmal auf den Punkt der Kontrolle kommen. Sie haben eben gerade schon die Mindestlohn-Hotline angesprochen. Unsere erste Frage, haben Sie eigentlich selber schon mal an der Hotline gesessen und haben auch mal Gespräche entgegengenommen?
Ich war in der Hotline. In Magdeburg ist die ja eingerichtet. Ich habe dort nicht Gespräche geführt, aber ich habe mir das angeguckt, auch sehr genau zugehört, weil das muss man, glaube ich, auch gehört haben, was dort zum Teil läuft. Und ich habe zwei Chats mitgemacht und sie werden mit Fragen überschüttet. Wir haben über 400 Fragen haben wir gehabt in 2 Stunden und konnten auch einen Großteil beantworten. Also da war die Unsicherheit sehr groß. Erst mussten wir informieren über das Gesetz. Jetzt rufen uns die Leute an, weil sie feststellen, ihre Lohnabrechnungen stimmen nicht. Und das ärgert mich emotional auch, dass man jetzt bei denen, die zum Teil auch die Schwächsten im Glied sind auf dem Arbeitsmarkt, versucht, dort auch noch zu umgehen, dass man den Lohn nicht zahlen muss.
Kommen wir nochmal auf den Koalitionsausschuss am 23. Was ist denn Ihre schlimmste Befürchtung, was da passieren könnte? Also Sie haben ja angedeutet, Frau Nahles hat Ihnen zugesichert, keine Veränderung am Gesetz. Aber die Kanzlerin hat ja auf der anderen Seite auch durchblicken lassen, ich bin offen für Veränderungen. Was wäre aus Sicht der Gewerkschaften, aus Sicht des DGB das Schlimmste, was passiert?
Das Schlimmste wäre, wenn man sagt, ich gebe dir was, ich gebe mir was und anschließend nicht die Wirkung auf die Menschen beachtet. Wenn man weitere Lockerungen macht beim Mindestlohn, muss man heute schon sagen, das sagt Ihnen auch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, ist er kaum noch zu kontrollieren. Dann müssen wir auf der anderen Seite
beschließen. Also Sie meinen die Dokumentationspflicht zum Beispiel?
Nicht nur die Dokumentationspflicht, da spielt ja viel mehr noch eine Rolle mit. Dann müssen Sie auf der anderen Seite auch 10.000 Zöllner mehr einstellen, die den kontrollieren, weil einer immer rumgehen muss mit einem Rechner und muss gucken, welche Ausnahme gilt hier. Das ist nicht mehr handhabbar. Das ist heute schon kaum handhabbar, wenn zum Beispiel auf einem hessischen Spargelbauernhof jetzt die Finanzkontrolle Schwarzarbeit kommt und die ganzen Regelungen mit der Befreiung von der Sozialversicherungspflicht, die 70 Tage, die ja neu geschaffen worden sind, zu beachten und auf der anderen Seite wie die Kost und Logis abgezogen wird, wenn sie auf dem Hof oder von den Bauern auch untergebracht worden sind. Also das ist kaum zu kontrollieren und deswegen wäre das das Schlimmste, was passiert. Und das andere, dass man sich darauf verständigt, wir gucken uns das erst noch mal ein halbes Jahr an, das wäre das Beste, und gucken im Herbst, was gemacht werden muss, und betraut unter anderem möglicherweise auch die Mindestlohnkommission damit, sich dazu mit zu beschäftigen, was gemacht werden muss.
Herr Körzel, Sie verfolgen ja das politische Geschehen in Berlin. Was ist denn im Busch eigentlich? Die Kanzlerin wird ja wahrscheinlich ihrer Partei und den Kritikern irgendwas anbieten müssen. Was befürchten Sie da?
Das ist im Moment schwer absehbar. Also das Weitestgehende ist das, was von Seiten der CSU kommt, nämlich die Frage, die Dokumentationspflichten weitestgehend aufzuheben für Minijobber. Das wäre eine Katastrophe.
Weil kann man noch einen Satz dazu sagen? Dokumentationspflicht heißt, dass einfach aufgeschrieben wird, wann haben die angefangen zu arbeiten, wann aufgehört, dass man genau sagen kann, wird der Mindestlohn von der Zeit her am Ende eingehalten.
Bis zu einer Einkommensgrenze von, es betrifft 9 Branchen. Das sind die von Schwarzarbeit, im Schwarzarbeitsgesetz genannten Branchen. Zum Beispiel wie Hotel, Gastronomie, Logistik, Bau und einige andere mehr. Und es betrifft die Minijobs, die stattfinden, aber nicht die in Haushalten geleistet werden. In Haushalten muss es nicht gemacht werden. So, und wir wissen aus den Erfahrungen, auch aus einer Studie, die in Nordrhein-Westfalen gemacht worden ist, dass gerade bei den Minijobs am meisten umgangen wird. Da gibt es keine Lohnfortzahlung, da gibt es kein Urlaubsgeld, da gibt es vieles andere mehr nicht. Und das ist auch das, was wir im Moment erleben an unserer Hotline, dass gesagt wird, die haben ja einfach den Arbeitsvertrag verändert auf 52,9 Stunden. Das ist nämlich die Mindestarbeitszeit mal 8,5 sind 450 Euro erreicht. Aber die erwarten von mir, dass ich die Arbeit so weitermache wie früher. Und dann muss ich halt 10 oder 20 Stunden umsonst arbeiten. Und wenn man das will, dann tut man die Schwächsten schwächen, das muss man einfach sagen. Und das darf auf keinen Fall am 23.04. passieren.
Jetzt nehmen wir mal an, das würde so bleiben, die Dokumentationspflicht bleibt erhalten. Dann könnte man sagen, oder Sie sagen, dann wäre eine Kontrolle möglich. Ich frage mich aber trotzdem, wie soll denn eigentlich die Kontrolle faktisch möglich sein, wenn im Grunde genommen Hunderte, fast Tausende Kontrolleure eigentlich fehlen im Augenblick? Das dauert doch ewig, bis die endlich mal eingestellt sind.
Ja, das ist ein Problem. Wir haben 500 unbesetzte Stellen im Moment bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit und die 1600 weiter Zugesagten, die ja zum Mindestlohngesetz auch zugesagt worden sind, die werden fertig ausgebildet sein im Jahr 2019, im Jahr 2020. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich habe vor drei Wochen, eine Großrazzia selbst mitgemacht in Berlin mit dem Zoll auf einer Großbaustelle. Das ist eine Truppe, die hochprofessionell arbeitet. Und wie wichtig die Dokumentationspflicht ist, habe ich dort gesehen. Das Erste, was sicher gesichert wird auf der Baustelle, ist das Büro der Bauleitung, wo die ganzen die Dokumente liegen. Weil nur dann kann gerechnet werden, ob die Stundenzahl addiert oder multipliziert mit dem Verdienst auch am Ende zu dem Monatsverdienst führt. Und wie betrogen wird bei Stunden? Da habe ich auch neu gelernt. Das haben mir die Kollegen da gesagt, da wird gearbeitet zum Teil von morgens früh um 8 bis nachmittags um 17 Uhr. Da stimmen die Stunden ganz genau. Und dann müssen die aber gucken, wann sind die Betonanlieferungen gemacht worden. Und dann wird abends um 19 Uhr Beton angeliefert. Das muss sehr genau dokumentiert werden, weil der Betonlieferant für die Gewährleistung seiner Qualität des Betons zuständig ist. So, und dann sagen die Zöllner, dann muss man die fragen, wir hatten das eigentlich gestern Abend um 19 Uhr gemacht, wenn hier keiner mehr auf der Baustelle war. Also so dezidiert muss dort mittlerweile geguckt werden, um festzustellen, an welcher Stelle wird eigentlich betrogen. Und das macht deutlich, wir brauchen die Dokumentation der Arbeitszeit. Ich frage mich sowieso, wie rechnen denn die Arbeitgeber die Stunden, den Lohn aus, wenn sie die Stunden nicht aufschreiben?
Jetzt haben wir viel über Baustellen unter anderem gesprochen. Aber wie stellen Sie das eigentlich in Ihrem Alltag sicher, dass Sie nicht dem Vorschub leisten oder das unterstützen, dass der Mindestlohn nicht eingehalten wird? Beispielsweise beim Friseur oder sonst wo. Wie stellen Sie das für sich persönlich sicher?
Ja, ich gehe zu einem Friseur, da hängt drinne sogar ein Transparent. Gute Arbeit, gute Löhne. Wir unterstützen den Branchenmindestlohn für das Friseurhandwerk. Und natürlich, ich kann mir vorher nicht die Tarifverträge und die letzten Lohnabrechnungen zeigen lassen, auch im Einzelhandel, wo wir übrigens wollen, dass der noch in das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz reinkommt, kann ich nicht in den Geschäft gehen, kann sagen, sind die alle richtig bezahlt, sonst kaufe ich hier nicht ein. Das ist klar.
Sie hören HR Info das Interview. Gast ist heute Stefan Körzel vom DGB-Bundesvorstand. Verbinden wir mal zwei Aspekte. Zum einen die Diskussion Mindestlohn, die wir gerade hatten, und auch den Zustand der Gewerkschaften derzeit. Wir schauen auf den 1. Mai so langsam. Ist das jetzt auch für Sie vielleicht einfach eine Bewährungsprobe. Gewerkschaften sind ja nicht überaus populär, gelten manchmal so ein bisschen als altständig, verlieren Mitglieder. Nun hat man sozusagen ein Leib- und Magenthema oder ein Thema des Herzens sogar. Ist das jetzt für die Gewerkschaften eine Bewährungsprobe? Hier können wir uns beweisen. Hier können wir auch beweisen, dass Gewerkschaften überhaupt nötig sind.
Also ich glaube, gerade in diesem Frühjahr ist deutlich geworden, wie notwendig Gewerkschaften sind. Sehen Sie sich mal die Tarifabschlüsse an, gerade der in dieser Woche gemacht worden ist, hier für den öffentlichen Dienst in Hessen, der gemacht worden ist in der Metallindustrie, der an anderer Stelle und anderen Orten gemacht worden ist. Das macht deutlich, wie wichtig Gewerkschaften sind und wie wichtig es auch ist, dass sie stark sind, um solche Tarifabschlüsse zu erzielen.
Aber Sie räumen schon ein, dass Sie ein bisschen eine Schwächephase durchlaufen, auch im öffentlichen Ansehen.
Nein, ich glaube, das ist nicht so. Das ist so gewesen bis 2008, wo jeder der Meinung war, wenn man auf Gewerkschaften rumtrampelt in der Bundesrepublik Deutschland, da trampelt man auf dem Richtigen rum. Das waren die Gewerkschaften in der Finanzkrise, die Banken verursacht haben, die deutlich gemacht haben, dass sie die besseren Vorschläge haben, wie man aus der Krise rauskommt, ohne Massenarbeitslosigkeit zu produzieren. Das gilt es aber jeden Tag zu verteidigen. Ich mache Ihnen mal eine Größenordnung. Wir müssen jeden Tag an 365 Tagen im Jahr 1.000 neue Mitglieder aufnehmen, um den natürlichen Abgang und diejenigen, die sich leider sagen, sie wollen nicht mehr bei uns Mitglied sein, auszugleichen. Und dann haben wir im letzten Jahr 30.000 Mitglieder unterm Strich bundesweit verloren. Aber wir haben fast 365.000 neu aufnehmen müssen, um diese Zahl zu erreichen. Zeigen Sie mir mal, welche Partei das in der Bundesrepublik Deutschland schafft.
Wir haben jetzt viel über Macht gesprochen, persönlich oder auch die der Gewerkschaften, auch im politischen Bereich. Manchmal ist man mächtig, manchmal ist man ohnmächtig. Wenn Sie sich jetzt mal überlegen, Sie hätten einen Wunsch frei und könnten einmal mit voller Macht entscheiden in Ihrem Leben, was würden Sie da entscheiden?
Ja, da würde ich alles dafür tun, dass unsere Welt solidarischer wird, ausgeglichener wird, dass wir nicht auf der einen Seite erleben, dass wir sehr Reiche haben und auf der anderen Seite Menschen haben, die sehr arm sind. Das wird das nächste große Megathema sein. Neben der Industrie 4.0, alles, was mit der Digitalisierung in der Arbeitswelt passiert, wird die Verteilungsfrage die zentrale Frage werden, weil sonst geht auch der Kitt der Gesellschaft nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland kaputt, sondern weltweit.
Und ganz persönlich in Ihrem Leben, was würden Sie entscheiden?
Och, da geht es mir vor allem um Gesundheit und weil ich mache meinen Job so gerne, dass ich das auch möglichst lange machen kann und ich hoffe, dass ich dann auch immer die richtigen Entscheidungen treffe.
Und eine direkte Bahnverbindung von Berlin nach Bad Hersfeld, wo Sie wohnen.
Die wird ja jetzt schon besser, wenn die Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Erfurt und Berlin aufgemacht wird zum Fahrplanwechsel im Winter. Da werde ich noch etwas Zeit sparen, aber ich nutze das auch zum Schlafen, zum Lesen und mich vorbereiten auf Sitzungen.
Vielen Dank, Stefan Körzel, Mitglied des geschäftsführenden Bundesvorstands des Deutschen Gewerkschaftsbundes in HR Info, das Interview. Weitere Informationen sowie den Podcast finden Sie unter hrinforadio.de. Das war HR Info, das Interview, heute mit
Christopher Plass
und Heidi Radwilas.